Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wie der ganze Wandel eingesetzt hat, zu sagen, das ist doch ja eigentlich mein Zuhause. Pack doch einfach mit an. Es können ja nicht alle gehen.
Ich möchte auf jeden Fall hier weg. Der Plan war eigentlich, dass ich mich wahrscheinlich nach Sachsen umsiedle, vielleicht nach Leipzig oder so.
Was uns gut tun würde, ist ein neues Selbstbewusstsein. Wir haben aus dieser Region was gemacht. Komm doch mal in unser Drecknest und guckst dir an, weil das ist es nicht mehr.
Viel Schmutz, starke Abwanderung, hohe Arbeitslosigkeit. So lauteten lange die Klischees über die Stadt Bitterfeld-Wolfen. Und bis zur Jahrtausendwende stimmte das ja auch. Nach dem Zusammenbruch der Braunkohle- und Chemieindustrie in den 90ern zog es viele Menschen nach der Wende in den Westen, den Jobs hinterher. Zurück blieb der Giftmüll im Unterboden. Heute steht die Stadt in Sachsen-Anhalt ganz anders da. Aus dem Braunkohletagebau ist ein touristisches Naherholungsziel geworden, es sind neue Jobs entstanden und die Luft stinkt nicht mehr. Auch wenn vordergründig alles besser geworden ist, es gibt nach wie vor Probleme. Ich nehme Sie in dieser Sendung mit nach Bitterfeld-Wolfen, treffe Menschen, die da geblieben sind und ihre Heimat gestalten und Menschen, die aus dem Westen zurückgekehrt sind. Ich schaue mir an, was aus dem Solar Valley geworden ist, der Wiege der deutschen Solarindustrie in den 2000ern. Und ich spreche über die Zukunft der Kulturlandschaft in der Stadt. Mein Name ist Niklas Ottersbach, Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt für den Deutschlandfunk. Willkommen zum Wochenendjournal. Es ist schwülwarm, Mittagszeit in Bitterfeld-Wolfen. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, weil mein erster Gesprächspartner Mountainbiker ist, zumindest in seiner Freizeit. Peter Schenk, 42 Jahre, gehört zu den wenigen aus seiner Generation, die nach dem Abitur hier geblieben sind. Er macht jetzt Lokalpolitik für die CDU im Stadtrat. Schenk trägt kurze Hosen und ein blaues Sportshirt. Sein erstes Ziel? Ein kurzer, aber ziemlich steiler Berg.
Auf zum Bitterfelder Bogen! Aufgeschüttetes Gelände und da haben Sie einen wunderbaren Überblick über die gesamte Stadt Bitterfeld bis Grüne Lunge und Hafen und Gotsche und sehen einfach mal, was eine grüne Industriestadt ist, wie viel Grün wir tatsächlich haben.
Das hat schon Alpe d'Huez-Qualitäten hier. Die Steigung ist ziemlich rasant.
Ohne Fleiß keinen Preis, der Ausblick wird Sie auf jeden Fall entschädigen.
Wir sind angekommen am Bitterfelder Bogen. Das ist eine 28 Meter hohe Stahlkonstruktion. So eine Skulptur, die man begehen oder ich glaube sogar auch mit dem Fahrrad befahren kann, oder?
Ich glaube, befahren geht nicht, aber wir schauen mal. Okay.
Über eine zickzackförmige Rampe geht es hinauf. Der Bitterfelder Bogen ist ungefähr so hoch wie eine Bahnhofshalle, ein riesiger Stahlbogen mit Verstrebungen im Innern. Seit 2006 ist die Skulptur des Frankfurter Künstlers Klaus Buri das Wahrzeichen der Stadt.
Ja, die Anstrengung hat sich gelohnt.
Das hoffe ich doch. Aber das sagen die meisten, die das erste Mal hierher kommen. Wenn sie das sehen, sie sehen hier rechts von uns den See, den Strand können sie zwar nicht sehen, sie sehen hier Stadtkirche, diesen großen, grünen, dicken Streifen, das ist die Grüne Lunge. Sie sehen die Industriegebiete. Hier hinten sehen Sie, warte, jetzt muss ich kurz schauen, hier weiter links Bayer. Wenn es jetzt Abend wird, das ist etwas diesig, sehen Sie hier links hinten den Flughafen Halle Leipzig. Aber mir war wichtig, Ihnen einfach zu zeigen, Sie sehen es ja auch hier vorne wieder, schön saniertes Kaufland und so weiter. Und links davon sehen Sie hinterm Baumarkt wieder eine Ruine. Gleichwohl, wenn man insgesamt das Stadtgebiet betrachtet, würde man denken, bei so viel Grün, das ist keine Industriestadt, wenn man sich jetzt die Industriebauten wegdenkt. Und das ist halt das, was auch den Charme hier ausmacht.
Das hat sich wahrscheinlich enorm verändert in den letzten 30 Jahren, oder?
Im Positiven. Also als Wolfener kann ich Ihnen sagen, als Kind, wenn ich mit meinen Eltern nach Bitterfeld gefahren bin, das war immer wie Weltuntergang. Es wurde dunkler, dunkler, dunkler. Die Älteren werden sich auch erinnern können, die Hausfassaden waren grau. Wenn der Wind ungünstig stand, wusch man keine Wäsche. Man hing die nicht raus, weil die Wäsche schlichtweg grau war. So schlimm war das. Für mich war das als Kind immer schlimm. Stichwort Bitterfeld war für mich ein graues Loch. Und heute ist es einfach eine wunderschöne Stadt. Eine gemeinsame wunderschöne Stadt.
Bitterfeld-Wolfen, die Doppelstadt, knapp 40.000 Einwohner. Eher eine Zwangsehe als eine Liebesheirat, erzählt mir Peter Schenk. Im Ortsteil Wolfen hatte man gegen die Fusion gestimmt, sie kam trotzdem. Seit 2007 besteht die Stadt aus 7 Ortsteilen. Wir radeln durchs Zentrum von Bitterfeld-Wolfen.
Hier links eine historisch alte Schule, die Diesterweg-Schule. Die ist jetzt ein Altersheim, aber man hat eben wunderbar die Bausubstanz mit den berühmten Krepiner Klinkern erhalten.
Moment mal, aber eine Schule, die jetzt ein Altersheim ist?
Ja, tatsächlich.
Das ist aber sehr symbolisch. Das klingt ein bisschen nach, wir glauben nicht mehr an den Nachwuchs.
Wir glauben an den Nachwuchs, aber die Zahlen sprechen tatsächlich eine andere Sprache. Wir sind eine alternde Stadtgesellschaft. So, jetzt sehen wir hier rechts, links und rechts die Grüne Lunge. Ich werde hier rechts mal Richtung Grüne Lunge fahren wollen.
Wir fahren mit dem Rad in die Grüne Lunge, ein schlauchartiger Parkstreifen, der sich durch Bitterfeld-Wolfen zieht. Peter Schenk will mir zeigen, dass hier für Jugendliche auch was geboten wird. Ein neuer Fußballplatz, erst vor kurzem eingeweiht, und daneben ein Freiluft-Fitnessstudio. Oder ist das doch eher was für Senioren? An dem Thema Demografie kommt man in Bitterfeld-Wolfen jedenfalls nicht vorbei.
Bitterfeld ist nach der Wende um die Hälfte der Bevölkerung geschrumpft. Sie sind hier geblieben. Was war für Sie die Motivation zu sagen, ja, ich bleibe natürlich hier?
Ich hätte mir auch am Anfang nie vorstellen können, hier zu bleiben. Das war in der Schule, im Abitur immer so das geflügelte Wort, wer geht als erstes weg? Und ich kann mich erinnern, in der Abi-Zeitung galt ich als einer der Ersten, die hier das Weite suchen würde, und hätte mir zu dem Zeitpunkt nicht träumen lassen, hier zu bleiben.
Warum hat man gedacht, dass gerade Sie jetzt als Erste abhauen?
Weil ich gesagt habe oder zu denen gehört habe, die gesagt haben, es ist einfach nur hässlich. Und man hat es ja auch im Elternhaus immer mitgekriegt. Junge, such dir einfach Arbeit woanders, geh woanders hin. Hier sind schlechte Chancen, hier wird schlecht bezahlt. Und der goldene Westen in Anführungszeichen, der ruft. Und wenn man so erzogen wird und groß wird und einem das auch Eltern, Lehrer und so weiter sagen, dann hat man das schlichtweg erstmal geglaubt. Und hat gesagt, ja, okay, dann gehe ich auch woanders ein neues und besseres Leben aufzubauen. Das war einfach so.
Und was haben Sie dann gemacht? Ausbildung und Studium? Sie arbeiten heute in der Verwaltung. Was haben Sie gemacht nach der Schulzeit?
Ja, wie das immer so ist, wenn man nicht genau weiß, was man machen soll, man versucht, verschiedene Sachen auszuprobieren. War eine Zeit lang in der freien Wirtschaft tätig für verschiedene Konzerne, dann wieder im öffentlichen Dienst und habe mich dann entschieden, im öffentlichen Dienst zu bleiben. Das können ja nicht alle gehen. Und so sagen mir das auch viele, oder die wenigen, die noch da geblieben sind in meinem Alter, die sagen einfach, ja, wir wollten einfach Teil dessen sein, die Transformation hier mit einleiten, die eben dafür sorgen, dass nicht der Letzte einfach das Licht ausmacht.
Wir fahren weiter mit dem Fahrrad. So langsam nähern wir uns der touristischen Hauptattraktion von Bitterfeld-Wolfen, der Gotsche. Der ehemalige Braunkohletagebau ist jetzt ein See mit Hafenanlage, Segelbooten und ein paar Meter weiter feiner Sandstrand mit türkisblauem Wasser. Vor kurzem hat Bitterfeld-Wolfen sogar eine Tourismusinformation eröffnet. Es kommen Besucher. Es kommt aber auch Kapital von außen. 10 Jahre lang wurde die Bergbaufolgelandschaft nach der Wende saniert. Anfang der 2010er Jahre war Bitterfeld-Wolfen mit bis zu 80 Millionen Euro verschuldet. Die Stadt hat ihre touristischen Filetgrundstücke rund um die Gotsche an eine Investorengruppe aus Baden-Württemberg verkauft. Wem gehört hier was? Ein Reizthema in Bitterfeld-Wolfen.
Auch so eine ostdeutsche Erfahrung, dass man mit Steuergeldern was saniert und da kommt eine Firma aus dem Westen und macht den Profit.
Das ist richtig. Sie sprechen jetzt gerade einen der wunden Punkte hier im Ortsteil Bitterfeld sofort an. Dann ist sowas Tolles und Schönes hier entstanden, was man touristisch entwickeln wollte. Und die Gesellschaften, das waren ja kommunale Gesellschaften, sind dann insolvent gegangen. Nicht ganz insolvent, sondern in Liquidation. Und es sind über 300 Millionen investiert worden und das Ganze wurde dann für 2,9 Millionen verkauft.
Wie kann denn das sein, dass ein Areal, ein touristisches Schmuckstück, wie kann es sein, dass das für so wenig Geld verkauft wurde?
Ja, es ist eine gute Frage. Da müssen Sie die damaligen Aufsichtsratsmitglieder fragen. Die Unterlagen können Sie ja nicht einfach so einsehen. Ich weiß es nicht. Ich vermute einfach, es gab weniger bis nur einen Bieter. Und der hat dann einfach den Zuschlag bekommen. Ja. Also ich kann die Menschen da schon verstehen, die einfach sagen, ist das alles so koscher gewesen, was da passiert ist? Und zum anderen, wer profitiert denn heute davon? Und wie profitiert denn die Stadt insgesamt?
Und wer profitiert?
Einige Investoren, denen hier einige großflächig Areale gehören, die dann eben Siedlungen in Gotsche-Nähe bauen. ja, zu preisen, wo der normalsterbliche Mensch einfach nur von träumen kann. Ja.
Was ist mit Ihrer Verantwortung? Sie sind in der CDU die stärkste Stadtratsfraktion. Der Oberbürgermeister ist auch von der CDU. Warum haben Sie das nicht verhindert?
Das sind ja Entscheidungen, die lange vor meiner Zeit getroffen worden sind im Stadtrat dieser Stadt. Und natürlich, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, versuchen wir jetzt, wenn Investoren oder auch Grundstückseigentümer hier in Gotschenähe etwas entwickeln, versuchen wir eben auch immer wieder über den städtebaulichen Vertrag dem Normalbürger den Zugang zur Gotsche zu ermöglichen, auch darauf zu drängen, dass es eben nicht nur die Luxusbauten werden, dass man eben darauf schaut, dass, wenn man etwas entwickelt, es eben auch einen Sinn für die gesamte Stadt hat.
Bitterfeld-Wolfen, die grüne Industriestadt, heißt es ja. Von oben stimmt das ja auch, vom Bitterfelder Bogen aus gesehen, hat die Stadt sehr viel Grün. Aber wie sieht es eigentlich unten drunter aus? Das kann mir Fred Walko erklären. Der ist der ehemalige Umweltdezernent der Stadt. Und wir stehen jetzt hier vor dem sogenannten Silbersee. Der hat wenig mit Karl May und Indianerromantik zu tun, sondern das ist eine giftige Grube, ein ehemaliges Chemieklo, wenn man so will. Herr Walko, jetzt sehe ich hier aber gar keinen See. Was sehen wir denn hier?
Das ist der sogenannte Nordschlauch. Das ist also eine sehr unregelmäßige Gestalt der See. Es war ja eigentlich eine Absetzgrube. Das wurde also etwa 1 Kilometer von hier entfernt, die ungeklärten Abwasser aus der Filmfabrik eingeleitet. Die Schwebstoffe setzten sich in diesem Areal ab. Und dieser Nordschlauch ist eine Verbindung zu einem Kanal, wo das überstehende Wasser dann in Richtung Mulde ablief.
Und der sogenannte Silbersee ist nicht mehr silbern oder es ist auch gar kein See mehr. Wir sehen hier einfach so eine Art gigantischen Parkplatz. Was ist denn da hier?
Dieses Gelände muss dauerhaft kontrolliert werden. Ja. Das heißt also, wenn hier jemand reinfällt, Kinder spielen halt auch immer, wo sie nicht sollen. Und deswegen gab es also die Vorstellung, diesen See zu verfüllen. Und jetzt ist der Nordschlauch komplett verfüllt und man beginnt quasi mit der großen Seefläche. Ja, das ist, hier ist alles rausgeholt worden, was man verkaufen konnte über 150 Jahre. Und danach hat man das eingeleitet, was man nicht brauchen konnte. Und zufällig 1990 war der See mit Schlick voll. Das waren also vorwiegend so Ligninschlämme aus der Faserproduktion. Und damit begannen dann auch richtig die Probleme. Ja, das hat also fürchterlich gestunken. Und es musste also ein Regime gefunden werden, dass man die Belästigung hier für die Anwohner, hier wohnen ja gleich direkt dran Leute, dass das zumindest aushaltbar war und den gesetzlichen Regelungen entspricht.
Jetzt riecht man nichts mehr. Also ich rieche hier zumindest nichts. Riechen Sie was?
Ich rieche jetzt auch nichts. Gut, wir sind in der Mittagszeit. Da ist natürlich viel Thermik. Die Geruchsbelästigungen, wenn welche sind, sind vorwiegend in der Nacht.
Ich bin jetzt hier noch ein paar hundert Meter gelaufen um den Zaun rum, um den sogenannten Silbersee, den man kaum noch sieht. Und wollte jetzt mal fragen, hier bei den Anwohnern, hier ist eine kleine Siedlung, vor mir ein sanierungsbedürftiges Haus, also passt auch zum Thema. Und eine Anwohnerin, ich habe gelesen, dass man jetzt wieder schwefelhaltigen Geruch hier zumindest nachts riecht. Stinkt der Silbersee wieder?
Ja, monatelang war tatsächlich wenig, sage ich mal. Und jetzt in letzter Zeit, es war, ich glaube, vor 1-2 Wochen das Wochenende, da war wirklich so Freitag, Samstag, Sonntag, kann man sagen, dass wirklich nachts, zwar schon, also die Uhrzeit halt nicht mehr ganz im Kopf, aber ab um 9. Es war wirklich sehr extrem. Man musste alle Fenster zumachen, weil es wirklich so schlimm war. Man konnte es nicht aushalten. 2-3 Stunden und dann war es plötzlich auf einmal weg. Aber halt jeden Abend. Und jetzt auch verteilt tagsüber und früh, wo man sagt, okay, es war nicht ganz so schlimm wie die Nächte, aber es war, Also es war wirklich nicht schön. Es war sehr, sehr belästigend und sehr eklig auch. Das ist, nee, das möchte man nicht haben.
Merken Sie den Gestank immer noch?
Vereinzelt ja. Irgendwann nimmt man das nicht mehr ganz so extrem wahr, weil es halt Tage gibt, da liegt es so leicht in der Luft. Da ist es man quasi wie gewöhnt, dass es riecht. Man merkt es dann immer, wenn man dann doch mal Besuch oder Gäste bekommt, die dann sagen, oh, euch stinkt's aber.
Und was sagen Sie dann, wenn die Leute sagen, hey, wir sind in Bitterfeld-Wolfen und auf einmal stinkt es hier wieder nach Schwefelgerüchen? Was sagen Sie da?
Ja, kann man nicht viel sagen. Man kann ja selbst nichts dran ändern. Man kann es nur irgendwie hinnehmen und hoffen, dass es irgendwie bald ein Ende findet.
Ich habe bei der Landesanstalt für Altlastenfreistellung mal nachgefragt, was ist denn hier los mit dem Gestank? Sie konnten mir noch nicht richtig was antworten, wollen jetzt aber auch noch mal nachfragen, was denn hier eigentlich verfüllt wird an Schlacke, um den Silbersee hier abzudichten. Ist Ihnen klar, was hier alles drüben passiert?
So richtig nicht. Wir hatten, ich glaube, das war letzte Woche Montag mit der MDSE, die das ja da drüben machen, und denen gehört das ja, glaube ich, auch, eine Begehung, also quasi mit den ganzen Nachbarn, die halt Zeit hatten. Da wurde uns das so ein bisschen erklärt und ich sag mal so viel erzählt, aber trotzdem nichts gesagt. Man hat es schon gesehen, wenn wir da, wir sind ja wirklich auch ein Stück mit drumherum gegangen. Der Kies, der oben lag, also da lag ja gefühlt alles dazwischen, Plastikgabeln, irgendwelche Kabelbinder. Also gefühlt wird da auch nur wahrscheinlich Müll oben drauf gekippt und dann wird gesagt, naja, es wird ja irgendwann ein Biotop draus. Also ja, aber meine Eltern haben auch schon zu mir gesagt, wenn das irgendwann mal alles grün sein sollte, bloß keine Pilze da drüben pflücken. Das ist, nee, das wäre nicht so vorteilhaft.
Zurück zum Silbersee, zu Fred Walko, der wieder neben mir steht. Inwieweit spielt es hier eine Rolle in der Stadt Bitterfeld, dass es zwar oben grün ist, aber unten giftig?
Das spielt eigentlich in der öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle. Ich sag mal so, im Grunde genommen wird das dahingehend beherrscht, dass die Leute ja davon von den Schadstoffen nichts abbekommen. Das ist ja zunächst erstmal das Ziel, die sogenannte Sicherung. Und das funktioniert sehr gut. Also bis auf so gelegentliche Störungen wie die Geruchsbelästigung jetzt im Moment, merken die Leute gar nichts davon.
Und jetzt wird in sehr aufwendiger und ich glaube auch sehr kostenintensiver Art und Weise, also es ist einfach sehr teuer, diese Altlastensanierung, und sie wird auch noch eine Weile dauern, oder?
Das konzentriert sich letztendlich jetzt auf diese Altdeponien und die Grundwasserverschmutzung. Und das wird sicherlich sehr lange dauern, weil die Deponiekörper ja noch im Grundwasserbereich befindlich sind und da also kontinuierlich Schadstoffe ausgetragen werden.
Das heißt 20, 30, 40, 100 Jahre, was denken Sie?
Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Also ich denke mal, mit 30 Jahren wird das nicht erledigt sein. Ich denke mal, das wären sicherlich eher 100 Jahre. Es gibt auch Rechnungen, die von 500 Jahren ausgehen. Das werden wir dann sehen.
Was würden Sie denn sagen, wie kann sich Bitterfeld-Wolfen in den nächsten Jahren auch umweltpolitisch neu erfinden?
Ach, das überlasse ich einfach denen, die jetzt politisch aktiv sind.
Und was würden Sie sich wünschen?
Na, hier sind schon viele Wünsche wahr geworden. Ich wohne ja nicht in Bitterfeld, sondern in der Muldeauer. Und wenn man überlegt und beobachten konnte über mehr als 20 Jahre, wie sich dort die Natur zurückgeholt hat, was ihr gehört, das ist einfach ein fantastischer Prozess. Man kann sich also nur wünschen, dass dieser Prozess nicht weiter gestört wird.
So, das passt doch, die Sonnenallee. Hier rechts sehe ich viele Solarmodule in der Sonne funkeln und links ein paar Windräder und vor mir ein Gewerbepark. Ich bin im Solar Valley, das war das Herz der deutschen Solarindustrie. Vor 20 Jahren begann hier ein regelrechter
ja, Goldrausch, Solarrausch, muss man ja eher sagen. Und vor 10 Jahren dann der Crash. Anders kann man das nicht bezeichnen. 2000 Menschen haben hier ihre Jobs verloren. Und so langsam geht es wieder aufwärts im Solar Valley. Der Bedarf nach Sonnenstrom ist natürlich auch riesig. Und jetzt schaue ich mir das mal von der Nähe an.
Hallöchen.
Sag mal so, hallo. Hey.
Ja.
Ja, schön, dass es klappt.
Ja. So, ich bin wohl schon auf die Länder, also es ist hier alles frei.
Ich bin da ganz hinten hingefahren.
Ja.
Und habe mich gewundert, hier sind ja überall noch freie Parkplätze. Da ist ja noch jede Menge Platz.
Naja.
Oder kommen die Leute alle mit dem Fahrrad?
Nee, es gibt hier tatsächlich aber auch immer noch einen Shuttle. Also Bahnhof Bitterfeld und hier hin und her fährt. Und es ist halt immer noch viel Homeoffice.
Das ist Daniela Michaelis, 38 Jahre alt. Sie arbeitet bei Q-Cells. Das war mal der weltgrößte Solarmodulhersteller. Dann ist die Produktion nach Asien abgewandert. Es folgte vor 10 Jahren die Insolvenz. Aber mittlerweile tut sich wieder was im Solar Valley. Eine Schweizer Firma hat sich hier letztes Jahr neu angesiedelt und auch Q-Cells investiert wieder in die Forschung. 140 Millionen Euro in den letzten 3 Jahren. In die Werkshallen dürfen wir nicht, alles streng geheim hier. Aber auch im Eingangsbereich gibt es zumindest ein bisschen was zu sehen.
Wir sind hier in so einer Art Showroom. Was sehen wir hier, Frau Michaelis?
Wir sehen hier, wie sich quasi der Wafer von einem Quarzsand über das Silizium hin zur Zelle entwickelt. Das sehen wir hier in verschiedenen Stadien.
Das heißt, die Solarmodule bestehen aus dem Grundstoff Sand. Das ist erstmal die Basis, ne? Und dann noch jede Menge Beschichtung und Technik dazu.
So könnte man das wohl ganz einfach ausgedrückt sagen, ja. Gibt es hier halt diese 3 Bürokomplexe, die halt hier ebenerdig alle verbunden sind. Und hier hätten wir viel Platz.
Also wir sehen ein Atrium, würde ich das jetzt nennen, ein lichtdurchflutetes Atrium. Und ich habe das Gefühl, hier ist keiner. Also hier, das, was sich seit meiner Ankunft hier durchzieht, ist es jede Menge Platz, Leere und noch Raum für neue Menschen sozusagen, oder?
Ja, das könnte man wohl so sagen, ja. Man sieht hier, dass hier mal über 2000 Mitarbeiter haben hier, glaube ich, gut Platz gefunden. Das kann man hier noch erkennen.
Wie viele sind es jetzt momentan?
Ich denke, wir sind so bei, naja, immer noch mit dem Stadt und Berlin noch dazu, lassen Sie es maximal 300 sein. Es gibt immer noch viel Platz, dementsprechend gibt es, glaube ich, immer noch Firmen, die auch hier bauen wollen und sich niederlassen wollen, weil es halt gut gelegen ist an der Autobahn. Und so ein Industriepark ist, glaube ich, immer verlockend für große Firmen, die noch bauen und sich entwickeln möchten.
Also es ist ja auch so, dass neues Personal kommt. Sie sind ja extra von Baden-Württemberg zurück nach Sachsen-Anhalt gezogen. Das ist erstmal ein ungewöhnlicher Schritt, wobei es gibt ja auch inzwischen viele Rückkehrer wieder und Rückkehrerinnen. Ja, Sie haben mir erzählt, Sie haben das gemacht, weil Sie hier mehr Geld verdienen als im Powerland Baden-Württemberg. Wie kam es dazu?
Ich habe vorher in einem großen Handelsunternehmen gearbeitet. Da wurde mir halt immer gesagt, der Handel, der zahlt halt nicht so gut. Und hier ist das wahrscheinlich einfach eine andere Kategorie, wo man eben selber forscht und noch entwickelt. Und ich denke einfach mal, da gibt es andere Budgets für Mitarbeiter. Vielleicht liegt es daran.
Können Sie das sagen, wie hoch der Gehaltsunterschied ist jetzt zwischen hier, Sachsen-Anhalt, Solar Valley und Baden-Württemberg, wo Sie vorher gearbeitet und gelebt haben?
Also es war jetzt, also brutto sind schon 1500 Euro im Monat mehr. Das kann ich schon so sagen.
Was haben eigentlich Ihre Kollegen in Baden-Württemberg gesagt, als Sie ihnen erzählt haben, ja, ich habe da einen neuen Job in Sachsen-Anhalt, da gibt es mehr Geld als hier, der Osten ruft, ich gehe zurück. Was haben Sie da gesagt?
Also ich habe einen wunderbaren Chef gehabt, der tatsächlich auch aus Sachsen-Anhalt kommt, aus Stendal. Und der hat zu mir gesagt, dass er das absolut verstehen kann, dass er das absolut nachvollziehen kann. Erstmal der Gehaltssprung und dann halt auch wieder die Nähe zur Familie. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Nach der Arbeit nimmt mich Daniela Michaelis noch mit in ihr neues Zuhause, eine Reihenhaussiedlung in Wolfen. Weil es draußen im Garten zu heiß ist, gehen wir in ihre Erdgeschosswohnung.
Schuhe können Sie ruhig anlösen. Ja. Jetzt, wo wir den schönen Akkusauger haben, stört mich das auch nicht.
Wir setzen uns ins Wohnzimmer. Vor einem Jahr ist Daniela Michaelis mit ihrem Mann hierher gezogen. Es ist nicht ganz ihre Heimat. Daniela Michaelis kommt aus der Nähe von Quedlinburg. Aber ihre Mutter lebt mittlerweile in Halle. Das ist nicht weit weg.
Sie leben mit einem libyschen Mann, Ahmed, zusammen.
Ich meine, das ist jetzt zwar ein Klischee, aber es trifft halt auch auf Bitterfeld-Wolfen zu. Hier ist die AfD extrem stark. Nirgendwo war die früher kommunal verankert. Das sieht man an den Wahlergebnissen. Das sieht man auch an den Querdenker-Aufmärschen. Das Thema Rassismus ist ja durchaus präsent hier. Wie gehen Sie damit um als Familie?
Also es war auf jeden Fall so ein Minuspunkt auf der Pro- und Kontraliste herzukommen, was wir eben natürlich eben abwägen mussten, weil das ist ja dann nicht meine Entscheidung alleine gewesen, hierher zu ziehen. Aber ich muss sagen, mein Mann hat jetzt keine negativen Erlebnisse bisher gehabt. Also er wurde überall freundlich willkommen geheißen. Also er geht ins Fitnessstudio, auf Arbeit sind alle nett zu ihm. Von daher ist es wahrscheinlich, so wie immer, die am lautesten bellen, die Hunde, die beißen auch nicht. Also wenn man eben in der Masse ist und hat den anonymen Ausländer, dann wettert man gegen den. Aber wenn man tatsächlich mal jemanden kennt, da passiert dann auch nichts und dann wird man ganz normal behandelt, wie jeder andere auch.
Ich würde sagen, wir fragen Ahmed einfach mal, ob er dazu stoßen möchte.
Ich frage ihn.
2013 hat Daniela Michaelis ihren Mann kennengelernt, übers Internet. Damals haben beide noch in Leipzig gelebt und mit einem Handy-Übersetzungsprogramm kommuniziert. Inzwischen spricht Ahmed Deutsch.
Das wird jetzt leider nichts. Also mein Mann ist immer am Abend, dass er dann erstmal so runterkommen muss von der Arbeit. Und dann telefoniert er viel mit seiner Familie in Libyen. Und da hat er jetzt leider keinen Kopf für ein Interview. Tut mir leid.
Sehen Sie denn Ihre gemeinsame Zukunft in Bitterfeld-Wolfen?
Die Stadt hat sich schon ganz gut entwickelt. Und ich hoffe, wir bleiben erstmal hier, eben weil die Familie nicht weit ist. Und weil ich ja schon schön finde, einfach mal Nachmittag zu meiner Mutti zu fahren, ohne irgendwie 3-4 Stunden Anfahrt zu haben. Von daher gibt es schon auch hier viele Vorteile für mich persönlich, hier in der Region zu bleiben.
Ich bin noch einmal in den Ortsteil Thalheim von Bitterfeld-Wolfen gefahren. Aber nicht ins Gewerbegebiet Solar Valley, sondern in den Ortskern. Ich möchte wissen, was vom Solarboom Anfang der 2000er übrig geblieben ist. Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller führt mich durch den Ort.
Wir sind hier auf dem Sportplatz der SG Rot-Weiß Thalheim 31 e.V. Wir spielen in der Verbandsliga. Wir sehen hier 2 Rasenplätze, 1 Kunstrasenplatz, wir haben eine Flutlichtanlage, man sieht auch diese Tribüne. Auch das wurde möglich, weil eben zu einer bestimmten Zeit eine Menge Geld auch in Thalheim übrig geblieben ist vom wirtschaftlichen Erfolg der Solarindustrie.
Was war damals mit diesem Solarboom Anfang der 2000er hier alles möglich in Thalheim?
Ja, zum einen ist natürlich sehr schnell der Industriestandort als solches gewachsen. Auf der grünen Wiese sind innerhalb weniger Jahre eine Vielzahl von Fabriken entstanden. Es war ja nicht nur Q-Cells, es waren ja dann weitere Ausgründungen. In der Zeit, als die Steuern flossen, hat man eben alle Möglichkeiten genutzt, auch die sozialen Dinge im Ort mit zu berücksichtigen. Deswegen hier diese Sportanlage, das Gemeindezentrum haben wir gesehen, die Feuerwehr und auch die Kirche in Thalheim sind doch in einem sehr guten Zustand.
Herr Bruchmüller, beschreiben Sie mal so diese Goldrauschjahre und wie das dann auch hier war, als es auf einmal hieß, Moment, die Produktion der Solarzellen wird abwandern und das geht hier nicht weiter.
Ich finde das Wort Goldrausch nicht so ganz glücklich. Es war bis 1990, 1991 eine Region mit rund 80.000 Arbeitsplätzen. Viele Thalheimer haben in der Filmfabrik oder im Chemiekombinat oder in der Braunkohle gearbeitet. Diese Arbeitsplätze waren weg und dann gab es eine lange Durststrecke. Und deswegen war es für die Menschen ein großer Hoffnungsschimmer und nicht Goldrausch, wieder durch eigene Arbeit, durch eigene Hände Arbeit hier vor Ort den Lebensunterhalt zu gestalten. Und insofern war das ein großes Glück, da war auch Euphorie dabei und natürlich auch die Träume, sich dann etwas leisten zu können, wuchsen. Und dieser Punkt, der brach ihm schnell wieder weg. Und dann wurde der Glaube, dass es wirklich hier langfristig gut wird, der brach zunächst zusammen.
Das hat auch die Familie von Uwe Bruchmüller betroffen. Sein Sohn hatte bei dem Photovoltaikunternehmen Q-Cells gearbeitet und war einer der ersten, die vor 13 Jahren entlassen worden sind. Nicht nur im Solar Valley gingen damals die Lichter aus. Die Solarbranche in ganz Deutschland hatte zu kämpfen. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung hatte die milliardenschwere Solarförderung je nach Anlage um 20-40% gekürzt. Asiatische Firmen konnten günstiger produzieren, auch dank staatlicher Subventionen. Erneuerbare Energien? Thalheims Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller, CDU-Mitglied, ist nach wie vor skeptisch. Der 58-Jährige ist ein Mann der Braunkohle. Er hat als Monteur im Braunkohlekombinat Bitterfeld angefangen. Nach der Wende war er Gewerkschaftssekretär für Bergbau und Chemiebeschäftigte.
Es kommen die Firmen zurück, langsam ins Solar Valley, weil Solarmodule total gefragt sind. Im ersten Quartal 2022 hat die Solarindustrie ein Drittel mehr Umsatz gemacht. Und viele Menschen wollen jetzt ein Solarmodul auf dem Dach. Denken Sie manchmal, wenn wir das damals nicht abgewickelt hätten, wenn die Subventionen der Bundesregierung auch nicht gekappt wären, dann hätten wir jetzt hier eine viel größere Solarproduktion und möglicherweise stünden wir jetzt besser da?
Ich denke, das Thema ist noch viel komplexer, weil die Augenkrise ist ja nicht alleine auf die Frage der Solarindustrie zu reduzieren. So ein Verbrecher wie Putin will nicht nur einfach Geld machen, sondern er will ja Europa niederringen. Insofern muss man sich weltpolitisch noch ein bisschen weiter aufstellen. Zweite, sehr persönliche Anmerkung. Ich bin im Bergbau groß geworden. Wir haben hier in Sachsen-Anhalt erstklassige Bergbaustandorte. Wir sind auch in der Lage, mit modernster Technik Braunkohle besser zu verbrennen als an anderen Stellen dieser Welt. Wir hatten Steinkohle, die haben wir frühzeitig zugemacht in Deutschland. Wir haben die Atomkraft links liegen lassen, obwohl andere Länder damit auch gut leben können. Die Fehler, die wir in der Energiepolitik gemacht haben, sind gewaltig. Jetzt kommt die Solarindustrie tatsächlich zurück. Wir haben also hier wieder am Ende des Tunnels Licht.
Und wenn Sie jetzt insgesamt auf die Zukunft von Bitterfeld-Wolfen schauen, was ist Ihre Meinung, wie kann sich Bitterfeld-Wolfen neu erfinden?
Ich glaube, neu erfinden müssen wir uns nicht. Wir haben inzwischen auch im Chemiepark hochmodernste Industrie. Wir haben ein Überangebot an Arbeitsplätzen. Uns fehlen die jungen Leute. Wir müssen etwas tun, damit junge Menschen hier in die Stadt ziehen, hier bleiben und sich hier wohlfühlen. Da haben wir noch erheblichen Nachholbedarf. Da haben wir auch zu viele Fehlschläge in den letzten Jahren auch mit zu verantworten. Als Region, wir haben da nicht genug drauf geachtet, dass zwischen Leipzig, Halle und Wittenberg mittendrin eigentlich ein sehr schöner Standort ist. Und dafür haben wir nicht genug geworben. Da fehlen uns die jungen Leute.
Beigefarbene 90er-Jahre-Couch, bunte Wände, Gesellschaftsspiele auf der anderen Seite. Ich bin in einem Jugendclub. Denn wenn ich frage, wie kann sich Bitterfeld-Wolfen neu erfinden, dann müssen wir natürlich auch die fragen, die die Zukunft hier mitgestalten. Und ich sitze jetzt hier im Jugendclub in Greppin, das ist ein Ortsteil von Bitterfeld-Wolfen. Neben mir sitzt Max, 16 Jahre, 10. Klasse, Abschlussklasse, das heißt Sekundarschule, bald geht's rein ins Berufsleben. Max, vielleicht erstmal die Frage, bist du öfter hier?
Ja, ich bin sehr oft hier. Das ist eigentlich, kann man sagen, meine zweite Heimat, weil ich sehr oft hier bin, aber auch Fußball spiele hier. Ja, der Jugendclub ist wirklich meine zweite Heimat und habe ich halt auch meine ganzen Freunde hier.
Was macht ihr hier so?
Naja, eigentlich sehr viel Fußball spielen eigentlich. Wir haben ja drüben unseren Raum, wo wir Billard und alles spielen, aber auch sehr oft Musik hören und einfach mal chillen und halt den Tag genießen oder wenn wir Langeweile haben, ein bisschen menschärgerlichen spielen.
Du stehst jetzt so an der Schwelle zum Berufsleben, also das heißt Bewerbung schreiben und so. Was ist so der Berufswunsch?
Kfz-Mechatroniker, damit ich halt den Leuten helfen kann, auch wenn es hier irgendwie ist, dass ich Leute unterstützen kann mit den Fahrzeugen.
Wie ist denn das so, hier in Bitterfeld-Wolfen aufzuwachsen? Es sind ja verschiedene Ortsteile. Also ich finde, Krepin ist schon sehr, sehr dörflich. Ist es zu dörflich oder ist es genau richtig? Wie siehst du es?
Für mich ist es eigentlich ganz richtig. Ich fühle mich eigentlich hier wohl, meistens in Krepin, weil ich bin gerne im Dorf. Nicht so gerne in die Stadt, die Stadt ist mir ein bisschen zu groß. Aber halt Dorf ist für mich eigentlich das perfekte Leben.
Ja, warum? Warum ist Dorf für dich das perfekte Leben?
Weil hier sind nicht so viele Menschen, hier kennt man sich eigentlich komplett untereinander und man kann halt ja auch in meinem Alter jetzt ein bisschen ein paar Partys feiern und das ein bisschen die Erwachsenen stören. Und in Städten ist es halt ein bisschen kritischer durch die Polizei und alles und im Dorf kennt man sich halt und da gibt es nicht so schnell Ärger.
Die Zukunft, höre ich jetzt so raus, soll schon hier in der Region sein für dich?
Ja, schon. Ich bin hier geboren, bin aufgewachsen und möchte halt auch eigentlich Bitterfeld weiterführen. Also sagt als neuer Erwachsener, damit das nicht untergeht hier.
Ja, gilt das eigentlich auch für hier? Nein, das geht nur für die Deutsche Bahn. Ja,
so, inzwischen hat sich der Jugendclub ein bisschen gefüllt. Ich spiele mit Max Billard und es ist auch noch jemand gekommen, nämlich Pia, 16 Jahre alt. Hallo Pia.
Hallo.
Und ich habe gerade schon so mit einem Ohr mitgehört, du ärgerst dich über die Deutsche Bahn, es geht um ein Azubi-Ticket, was brennt dir jetzt gerade auf der Seele?
Ja, also ich gehe zur Schule noch und ich brauche halt für das Monatsticket, weil nirgendwo auf der Website stand, dass man das Azubi-Ticket einen Monat vorher bestellen muss. Und ja, jetzt habe ich erstmal 112 Euro für die Deutsche Bahn ausgegeben. Also was da eigentlich drin sein sollte, ist nicht da drin, weil ich habe gedacht, es ist für Straßenbahn und Bus. Nein, es ist nur für die Deutsche Bahn und da habe ich mich sehr geärgert und muss nochmal 40 Euro für Straßenbahn bezahlen. Das fand ich echt doof.
Azubi-Ticket heißt ja, du bist Auszubildende. Was machst du dann, wenn ich fragen darf?
Also ich gehe jetzt in Dessau in die Schule, als im Fachgymnasium.
Also Fachabitur machst du?
Ja, Fachabitur.
Ja, okay. Jetzt müssen wir mal kurz zur Seite gehen, weil Max hier Billard spielen muss. Das heißt, du pendelst nach Dessau mit der Bahn?
Ja, jeden Tag. Es ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich schaff's.
Und zwischendurch hat jetzt hier Max die schwarze Kugel versenkt.
Gewonnen.
Er hat gewonnen, ja, Glückwunsch, Max. Mhm. Aber zurück zu Pia, was ist so dein Plan jetzt? Das heißt, du willst jetzt hier noch Abitur machen und dann in Bitterfeld bleiben oder weg?
Auf keinen Fall. Ich möchte auf jeden Fall hier weg. Der Plan war eigentlich, dass ich mich wahrscheinlich nach Sachsen umsiedle, vielleicht nach Leipzig oder so, damit es noch in meiner Mutter in der Nähe ist, mit meinem Vater und so. Ich würde gerne eigentlich, nachdem ich halt Abi gemacht habe, studieren gehen. Eigentlich Lehramt, weil ich gerne Lehrerin werden möchte.
Und warum möchtest du weg aus Bitterfeld-Wolfen?
Hier kennt jeder jeden gefühlt und ich mag es allgemein. Ich brauche frischen Wind und ich bin eher so der Großstadttyp, auf jeden Fall.
Und was würdest du sagen, wie könnte sich Bitterfeld-Wolfen neu erfinden, damit es auch für junge Menschen auch wieder cooler ist, hier zu leben?
Also ich denke, wir haben ja auch so einen Jugendbeirat, dass sie vielleicht mehr für junge Leute machen und so und dass sie vielleicht auch die Schulen modernisieren, weil meine alte Schule war echt, ich sag mal, im Gegensatz, was ich in den letzten 4 Tagen erlebt habe, wirklich nichts dazu. Also vielleicht sollen die mehr modernisieren und auch weitere Geschäfte wieder öffnen, weil das Volleyday macht ja auch hier zu.
Das ist ein großes Thema, ne? Das Spaßbad hier in Wolfen, das Volleyday, soll jetzt wegen gestiegener Energiepreise, ist da nicht mehr. Das heißt für Jugendliche, was bedeutet das?
Dass wir selbst kein, ich sag mal, Schwimmbad mehr in der Nähe haben. Das heißt, im Sommer müssen wir entweder ins nächste Freibad, was in Jesnitz wäre, oder nach Sandersdorf. Es ist absolut nicht geil. Also auch wenn viele sagen, oh, Volleyday, nee. Es hat trotzdem einen sehr besonderen Platz bei mir. Ich als 6-Jährige, wenn meine Mutter gesagt hat, komm, wir gehen jetzt ins Volleyday. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, obwohl es echt nicht viel ist. Aber es ist meine Kindheit und so. Und es ist echt viel. Es wurde ja auch mal aufgebaut und da waren auch immer da so Bilder, wie es aufgebaut wurde. Also es ist echt traurig, dass es schließt, weil so geht auch eine Kindheitserinnerung verloren.
Thank you. Das ist jetzt auch für mich kein leichtes Interview, was ich jetzt führe. Ich spreche mit Andrea Gossler. Sie ist die Frau von Matthias Gossler, den ich Anfang Juni interviewt habe. Matthias Gossler war ein Unternehmer hier in der Region Bitterfeld-Wolfen und er hat den Kulturpalast vor dem Abriss gerettet. Der Kulturpalast ist ein neoklassizistischer Bau aus den 50er Jahren, ein monumentaler Klotz, wenn man so will. Und Matthias Gossler hat diesen Bau vor dem Abriss gerettet, jahrelang für Fördermittel gekämpft. Ich habe mit ihm einen langen Rundgang durch den Kulturpalast gemacht, Anfang Juni. Und 2 Wochen später ist er bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich spreche jetzt mit Andrea Gossler, die jetzt die Firma weiterleitet, ihres Mannes. Andrea Gossler, wir haben verabredet, dass das für Sie in Ordnung ist, wenn ich diese Passage sende. Erstmal die Frage, warum machen Sie das?
Ich mache das, weil ich möchte, dass Matthias halt einfach für das auch eine Würdigung jetzt noch erfährt, für das, was er getan hat, für die Lebenszeit, die er halt in dieses Projekt gesteckt hat, in die Firma, in die Region. Ich möchte halt einfach, dass man sich an Matthias erinnert.
Wir sitzen im Büro der Eventagentur der Gosslers. Ich habe meinen Laptop mitgebracht, damit wir zusammen die Reportage aus dem Kulturpalast anhören können. Es ist der 1. Juni. Matthias Gossler, etwa 2 Meter groß, führt mich durch den Bitterfelder Kulturpalast.
Wir haben als erstes die Alarmanlage erneuert und es war so, dass ich dann meine ersten Nächte komplett im Haus verbracht habe, weil die Alarmanlage ständig anschlug. Und es stellte sich später raus, dass es 4 Mäuse waren, die hier ihr Quartier bezogen hatten und auch die lange Stillphase hier verbracht haben.
Die haben gedacht, hier finden wieder Vorstellungen statt.
Ja, genau so ist es. Und wir haben dann immer das Haus kontrolliert, es war nicht zu finden. Und meine Kollegen hatten schon gewitzelt, dass der Geist von Willem Peak jetzt dem Kapitalistenzeichen oder Hammer hängt und wir immer mal das Haus betreten müssen. Nein, aber es waren Mäuse.
Der Kulturpalast in Bitterfeld. Er war Teil der staatlichen Kulturpolitik der DDR. Nach dem Motto, greif zur Feder, Kumpel, sollten sich hier die Arbeiter der Kombinate künstlerisch betätigen, in Feierabendzirkeln malen, dichten, singen. Nach der Wende war in Bitterfeld ein Saal mit 1000 Zuschauern dann kaum noch zu füllen. Seit 2015 steht der Kulturpalast leer. Diesen Sommer fand hier ein neues Kunstfestival statt, der Titel Osten. Matthias Gossler nimmt mich mit auf die Bühne des großen Saals und schaltet das Licht an.
Jetzt wirkt er doch gleich viel freundlicher.
Ja, wir sehen ganz viele weinrote Sitzreihen und über uns ein gigantischer Kronleuchter.
Ja, das ist auf jeden Fall das Prunkstück des großen Saales. Der ist wunderschön. Man muss ja bedenken, 1952 geplant ist es so, dass der absenkbar ist. Man kann den hier unten warten, man kann ihn mit einem Seilzugsystem von der Decke lassen. Das war schon für diese Zeit sehr, sehr durchdacht, dieses Gebäude.
Ich habe mal ein bisschen zurückgeschaut in die letzten Jahre. Da war die Rede von Kulturballast Bitterfeld. Sie wollen das jetzt anpacken und sich diesen Kulturpalast vornehmen und ja, den umgestalten und den wieder zum Laufen bringen. Das ist eine große Aufgabe. Wie machen Sie das?
Ja. Eigentlich haben wir ja eine recht groteske Situation, dass es jetzt hier an der Stelle diesen Abrissantrag gab. Es ist aber so, dass der vorhergehende Besitzer diesen gezielt gestellt hat, um halt auch nochmal aufzurütteln, um nach Formaten zu suchen, die doch auf dieses Haus passen können. Und es ist so, wir machen seit 1997 Industrieveranstaltungen für Firmenkunden und können diesen gewachsenen Markt, den wir in Bitterfeld haben, mit über 300 Firmen, die allein im Chemiepark tätig sind, den Bedarf nicht stillen. Wir gehen in Mehrzweckhallen, in Sporthallen müssen da Vereine verdrängen, um Firmenveranstaltungen durchführen zu können. Oder wir bauen Zeltlösungen temporär. Das ist alles sehr aufwendig. Und auf der anderen Seite überlegen wir, ob wir so ein schönes Gebäude hier abreißen wollen. Und es gab einen Triggerpunkt, wo ein befreundeter Unternehmer mich ansprach und sagt, könnt ihr da nichts machen? Und das war dann eigentlich vom Konzept her recht schnell gefunden, weil das ist eigentlich genau das, was wir hier suchen in der Region. Ein Saal, der auch 1000 Leute fassen kann, die an Tischen sitzen. Das gibt es hier nicht. Und das ist dann das recht einfache Rettungskonzept für das Gebäude.
Ich merke schnell, für Matthias Gossler ist der Kulturpalast nicht nur eine nette Location, sondern ein Herzensprojekt. Er hat ein Foto aus den 80er Jahren mitgebracht. Darauf der jugendliche Matthias Gossler mit Sonnenblume in der Hand. Auf der Bühne, auf der wir jetzt auch stehen.
Ja, das ist in einem Alter von 14 Jahren, das ist die Jugendweihe.
Was sehen wir da?
Wir schauen jetzt auf die Bühne des Kulturpalastes. Hier vorne ist die Kante, hier saßen die Besucher, meine Eltern saßen im Saal. Und es wurden dann immer 6 Personen nach vorne gebeten, wurden halt ausgezeichnet oder prämiert mit einem Buch und Blumen. Und Sie sehen ja, ich schaue zur Seite, mich haben früher schon die technischen Einbauten mehr interessiert als das, was im Saal passierte. Ja.
Und im Hintergrund der Spruch, unser Gelöbnis, alle Kraft für Frieden und Sozialismus. So war das damals?
So war das damals. Es ist ja im Endeffekt auch so ein Veranstaltungsformat Jugendweihe. Das waren halt damals die Leitsprüche.
Die Frage, die ich auch allen anderen Gesprächspartnern stelle, wie kann sich Bitterfeld-Wolfen neu erfinden? Was würden Sie sagen, auch in kultureller Hinsicht vielleicht?
Ja, also da sprießen ja viele Pflänzchen. Ich glaube, was uns gut tun würde, ist ein neues Selbstbewusstsein. Weil wir haben hier schon viel. Wir haben nur vergessen, in den letzten Jahren unsere Geschichte zu erzählen. Wir haben hier mehrere Transformationen durch und wir haben aus dieser Region was gemacht. Mittlerweile ist es nicht mehr dieses Bitterfeld, was man eher vorsichtig sagen muss, sondern wir haben tolle Naherholungsgebiete, wir haben gut bezahlte Jobs, wir haben eine tolle Freizeitgestaltung auch schon hier. Wir arbeiten an weiteren Formaten, aber es ist viel da. Wir müssen einfach selbstbewusst sagen, wir kommen aus Bitterfeld und guckt euch das mal an. Und halt auch ein bisschen, ich finde, ein bisschen mehr Emotionen und vor allem auch ein bisschen mehr Spaß an der Vergangenheit. Man kann sich da auch mal selber auf die Schippe nehmen. Man kann schon auch mal sagen, na, dann komm doch mal in unser Drecknest und guck's dir an, weil das ist es nicht mehr. Und das tut uns gut. Und es gibt zig Projekte, die wir im Kopf haben, die wir gerne durchsetzen wollen, auch in Verbindung mit dem Kulturpalast. Der wird uns da sehr, sehr helfen.
Das war Matthias Goßler. Rund 3 Monate ist das her. Jetzt bin ich wieder bei Andrea Goßler, die um ihren toten Mann trauert. Die Stimmung ist gedrückt. Es fällt mir schwer, noch eine Frage zu stellen. Was denken Sie, wenn Sie das hören, seine Vision für Bitterfeld-Wolfen und auch für den Kulturpalast? Wie soll es hier weitergehen aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, dass das, was Matthias halt hier geführt hat und was er halt hier gesehen hat, dass das durchaus realisierbar ist, beziehungsweise auch schon in Realität sich niederschlägt.
Wie geht's denn jetzt konkret mit dem Kulturpalast weiter? Das ist ja auf mehrere Jahre angelegt. Irgendwann demnächst sollte die Sanierung stattfinden. Wird das jetzt alles so fortgeführt?
Also da muss ich jetzt einfach um Verständnis bitten. Es ist so, dass ich das im Moment prüfe. Wie geht das weiter? Wie geht das auch für mich weiter? Das ist ein Projekt, was unheimlich groß ist, was ja auch unheimlich viel Verantwortung bedeutet, was unheimlich viel Netzwerk einfach auch bedeutet. Das alles hatte mein Mann. Was allerdings das Projekt ja hat, ist eine Zusage für Fördergelder. Die sind ja nach wie vor da, die sind nicht an die Person meines Mannes gebunden gewesen. Es gibt ein öffentliches Interesse. Ich glaube ganz, ganz fest an die Umsetzung des Projektes. Ich kann nicht sagen, dass es halt in meiner Person durchgeführt wird, weil ich das jetzt einfach im Moment noch nicht weiß. Aber ich glaube an die Umsetzung.
Weg vom Giftmüll-Image, Umbruch in Bitterfeld-Wolfen. Das war das Wochenendjournal. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Niklas Ottersbach.